Hey,
hey, herzlich willkommen wieder zu unserer Folge.
Du bist ein Star.
Hol mich hier raus.
Nela, gratuliere.
Danke. Es war eine mega geile Feier einfach am 8. Oktober.
Ja, wir hatten so, so Spaß. Es war, also ich habe mir wirklich vieles vorgestellt, aber nicht, dass es dann so eine geile Dimension annimmt, dass es so ein Spaß wird. Also es ist wirklich sehr, sehr erfolgreich. Ich kann dir echt sagen, dass ich super stolz auf dich bin, was du erreicht hast. Es war eine tolle Veranstaltung, tolle Leute, tolle Gewinner. Für euch nochmal schön, dass ihr dabei wart, falls ihr uns dort gesichtet habt, falls wir uns unterhalten haben.
Ja, also ich habe schon Feedback bekommen, dass sich sehr viele vernetzen konnten. Und das Lustigste war natürlich die Pressewand mit den Schildern. Also, ja. Pamet Uglavu, Ubitete Promaya.
Ich habe 70.000 Bilder von mir, mega. Also ich finde es echt, echt cool, hat mir echt Spaß gemacht, war eine geile Veranstaltung. Ich
Dankeschön.
Weiß, wie viel Arbeit das war. Also sage ich jetzt nicht, mach sowas bitte nächstes Monat wieder.
Nächstes Jahr wird es wieder stattfinden, hundertprozentig, weil es eben wirklich so einen Anklang gefunden hat und jeder war davon begeistert und es wird sicher im Balkan Mainz Business Award 2023 geben, hundertprozentig.
Ja, also mich sprechen Leute an, wer ist diese Nela, was war das, wie geil und oder ich war dort und ich kenne jemanden und es ist eine super Veranstaltung und Leute denken, da ist eine mega Company dahinter und es ist so geil, was du das, dass du das als Einzelperson alles alleine bespielst, was du da erreichst. Ich finde das super und ich glaube, du leistest auch wirklich einen Riesenbeitrag für die Balkan-Community oder im weiteren Sinne auch Migranten-Community in Salzburg und auch darüber hinaus.
Dankeschön. Danke, danke. Ja, das vermittelt mir schon einen gewissen Status.
Ja.
Muss ich schon sagen. Nein,
Macht,
wirklich.
Also Vermögen,
Macht,
Geld.
Genau, genau. Da, das ist das Thema der heutigen Folge.
Es geht um Geld, es geht um Statussymbole, es geht um den Ursprung, aber auch unseren Umgang damit kulturübergreifend. Der Mensch nutzt schon immer Statussymbole, damit man auf den Blick erkennt, was er ist und was er hat. Und wir kennen das auch aus heutiger Zeit. Kurzer historischer Rückblick. Also früher waren das ganz andere Statussymbole, aber ihr werdet wirklich auch drauf kommen, dass es nicht wirklich große Unterschiede gibt. Also es hat sich ein paar Dinge haben sich verändert, gravierend verändert, wie zum Beispiel Statussymbol war, auch wer ganz viele Sklaven hatte, hatte in der gesellschaftlichen Hierarchie eine bessere Stellung. Wir brauchen, glaube ich, das nicht erwähnen, was wir darüber, wie wir das finden, aber es gibt auch gewisse Statussymbole, die zum Beispiel in der Antike wichtig waren, sei es jetzt Parfum, üppige Speisen, Schmuck etc., die heute auch noch gängig sind und die heute genauso denkbar sind wie damals. Im Mittelalter waren es in gewissen Familien, in gewissen Königsfamilien war es der Pelz, war es die Krone, war es der Zepter, die Schnabelschuhe etc. Also diese Symbole sind mittlerweile aus unserer Gesellschaft komplett verschwunden, aber es gibt auch die heutigen Statussymbole, ähneln auch einigen Statussymbolen aus dieser Zeit. Heute ist es zum Beispiel auch nach wie vor gutes Essen. Das merkt man auch, wenn man sich Instagram anschaut, findest du nicht?
Ja, auf jeden Fall. Es ist gutes Essen. Es ist diese neue Cuisine.
Mhm.
Dieses, ja. Oder?
Ja, ja,
das
man
mit
postet
diesem Dampf
sein Essen.
Oder sowas.
Ja, aber auch man postet sein Essen. Oder
ja.
Man zeigt, hey, ich war in dem und dem Restaurant. Das ist jetzt der Hit auf dem Markt. Das ist, da isst man wer, wenn man schon dort war, in diesem Innenlokal und sein Essen postet. Also das ist auch so etwas von, es geht von, ich darf da rein, also ich bin da ein gern gesehener Gast, ich bekomme da einen Tisch, als auch, ich kann es mir leisten.
Genau. Und wie schaut es aus mit diesen Valentino-Schuhen?
Ja, Valentino-Schuhen, die hätte ich schon gern. Ja, sind es die mit dem roten Hintergrund?
Na, das ist, glaube ich, Louis Vuitton.
Ja,
oder
die, oh, die hätte ich auch gern.
Oder?
Ich bewege mich leider nicht in diesen Kreisen. Leider würden es wahrscheinlich meine Friends nicht mal auf den ersten Blick erkennen, bedauerlicherweise. Aber ich glaube, ich könnte mich durchaus da vorstellen.
Ja, aber du kannst dich mit deinen Louis-Taschen vorstellen, ja, oder? Und Furla, oder wie das heißt, oder?
Furla.
Spreche ich es überhaupt richtig aus?
Ich weiß es nicht. Aber was mir auch auffällt, es ist auf Social Media, sieht man auch zum Beispiel oft Immobilien, so diese Klassiker. Ach, ich zeige euch, ich mache jetzt kurz eine Home-Story.
Ja, genau. Meine zwei Arbeitszimmer hier mit Seezugang.
Klassiker, begehbarer Kleiderschrank. Und, ja, und da sieht man dann nochmal die weiteren Statussymbole. 100.000 Paar Schuhe, alles, Marke, alles. Kann man es auch zuordnen und das postet auch jeder. Also das sind auch die heutigen Statussymbole. Aber natürlich auch fette Autos. Also Jungs posen gern mit teuren Autos.
Ja.
Und das bedeutet natürlich auch, dass man es geschafft hat, dass man sich das leisten kann, etc.
Genau. Aber kennst du diese Stories auch, wo man seinen Mercedes postet, also wenn man damit fährt, oder sein BMW, so man fährt damit, dann postet man sein Auto und welches Lied man gerade hört. Und
Es gibt so Trends, gell?
Ja, genau, das sind diese Trending-Postings, genau.
Aber es gibt auch diese Statussymbole wie, ich kann mir jetzt einen geilen Urlaub leisten. Und da poste ich sitze wieder im Flieger und ich bin wieder unterwegs und dann bin ich in einem geilen Hotel und dann poste ich meinen geilen Drink und vielleicht bin ich auch noch in der First Class. Das ist alles auch irgendwo im weiteren Sinne ein Statussymbol der heutigen Zeit, die wir auch sehen. So, natürlich auch Yachten. Yachten sind auch ganz wichtige Statussymbole für eine Kasse. Aber auch jetzt zum Beispiel Uhren. Ich finde Uhren, das fängt ja bei den Kindern an, also dass Kinder bestimmte Uhren schon haben und dann bei den Erwachsenen werden es dann halt andere Modelle und
ja, genau. Ja. Aber unsere Eltern hatten damals ganz andere Statussymbole. Ich kann mich erinnern, dass damals meinen Eltern war es zum Beispiel wichtig, sehr viel Geld nach Bosnien zu schicken, um dort dann die Häuser renovieren zu lassen, weil eines Tages man ja zurückkommt.
Ja, aber auch ein bisschen, ich habe auch immer das Gefühl gehabt, dass man auch immer ein Stück weit, man hat ja die Heimat aufgegeben. Das gilt ja auch in unserem Kulturkreis auch als ein großer Verlust. So du bist irgendwo in der Diaspora, in der Ferne, im Ausland und das ist nicht deine Heimat. Dort geht es dir natürlich nicht immer gut, weil du der Fremde bist. Und auch um den anderen zu zeigen, dass sich dieser Herkunftsverlust auch gelohnt hat, dass man quasi, man lebt in der Ferne, aber deswegen hat man jetzt dieses wunderschöne Haus. Und wir kennen das auch, dass da auch einige komplett ausgeartet sind in der Größe, in der Qualität. Also die haben dann verhältnismäßig hier ganz, ganz anders gelebt. Und es war ganz wichtig, dort der Bevölkerung zu zeigen, man hat es in der Ferne geschafft, man hat so viel Geld verdient, dass man sich so eine Hütte hinstellen kann.
Genau, eine Riesenvilla, die dann das ganze Jahr über leer steht, ja, oder fast leer steht und man diese dann nur für ein paar Wochen im Jahr besucht. Was total schade ist aus meiner Sicht. Also ich finde, wir Kinder der zweiten Generation oder der dritten Generation, wir sollten das jetzt nutzen, dass wir unten solche schönen Häuser haben. Runterfahren, die Muttersprache lernen, die Muttersprache unseren Kindern weitergeben. Also ich finde, wir könnten daraus jetzt Vorteile ziehen, aus diesen Statussymbolen, die sich unsere Eltern erarbeitet haben.
Ich bin bei dir, aber die Realität ist dann oft anders. Man hat dann doch seine 5 Wochen Urlaub und dann will man vielleicht was Neues sehen, dann wollen die Kinder vielleicht nicht immer in das zum gleichen Ort, haben vielleicht auch nicht mehr so die Verbindung da. Und dann schafft man es vielleicht, viele schaffen es maximal 2 Wochen und das ist eigentlich aus dem einen Blickwinkel sehr viel. Und aus dem anderen Blickwinkel wieder sehr wenig.
Ja, genau das ist es, weil die 5 Wochen Urlaubszeit, die man dann hat, oder Mütter nehmen sich oft dann auch Urlaub, weil sie vielleicht keinen Pflegeurlaub mehr haben, um für die Kinder da zu sein. Und dann hat man noch weniger Zeit, um die Zeit in der Heimat zu verbringen. Was echt, echt schade ist, weil unten haben wir wirklich fette Häuser.
Ja, es ist wirklich, wirklich schön, was da auch einige Leute investiert haben. Aber zeitgleich auch irgendwo traurig, weil man sich auch sehr, sehr aufgeopfert hat für diesen Status, für dieses Statussymbol und man es leider vielleicht auch nie so nutzen konnte. Viele haben das ja gemacht, um irgendwann zurückzugehen. Und dann kam die traurige Erkenntnis, so, jetzt habe ich Enkelkinder, jetzt kann ich nicht mehr zurückgehen, weil ich will meine Enkelkinder aufwachsen sehen.
Genau.
Und das passiert dann auch nicht. Oder nicht nur, ich will meine Enkelkinder sehen, meine Kinder brauchen mich, um auf die Enkelkinder aufzupassen oder die und so weiter und so fort. Also das sind auch alles so traurige Erkenntnisse manchmal, dass man vielleicht auch ein bisschen aufs falsche Pferd gesetzt, weil ein kleineres Haus hätte es auch manchmal getan, aber man wusste es wahrscheinlich auch nicht besser zu dem Zeitpunkt. Ja, das sind, also Statussymbole sind auch in unserer Kultur ganz, ganz wichtig, glaube ich. Ich glaube, was mir auch aufgefallen ist, man trägt auch Statussymbole in unserer Kultur viel präsenter, viel plakativer.
Ja.
Und man geht auch ganz damit anders um. Also wenn du eine Louis Vuitton hast, dann würde ich nicht deine Tasche ignorieren, sondern ich würde sagen, oh mein fucking Gott,
Ich kann mich erinnern, ich weiß keine Ahnung, dritter, vierter Arbeitstag, wir haben uns gerade erst kennengelernt gehabt. Sie kommt, die Jana kommt mit ihrer Louis rein und ich so, wow, wow. Die wollte ich auch schon immer haben. Das war total normal irgendwie.
Ja, also wir feiern uns. Also das bedeutet auch so, hey, voll geil, wir freuen uns. Es ist eine ganz andere Dimension an Freude. Also es ist nicht dieses, schöne Tasche, sondern Fulla! Wir machen keine Werbung für Fulla.
Nein.
Wir bekommen nichts bezahlt von niemandem. Aber es ist wirklich...
Wir präsentieren uns gerade wie voll die Markenbitches hier.
Sind wir eigentlich... Gar nicht, würde ich uns so sagen. Aber ich muss schon sagen, einfach, sei es jetzt, dass einfach so diese Statussymbole, dass man es präsentiert, bedeutet auch, dass man es vielleicht in dieser Welt auch ein Stück weit geschafft hat. Das ist geschafft. Das klingt immer so, wie wenn man hier Millionär wäre, was man ja nicht ist. Aber in Anbetracht der Tatsache, wie um was für einen Staat unsere Eltern hatten, hat man es dann doch irgendwo geschafft. Und darauf ist man dann auch stolz und
ja,
trägt dann auch diese Markensachen ganz anders als hier. Hier ist es, also wobei ich mittlerweile gar nicht der Meinung bin, dass Österreicher keinen Wert auf Statussymbole legen. Sie tragen sie nur anders.
Genau.
Also das sind die, da ist halt schon dieser bekannte Polospieler dann halt viel, viel kleiner und nicht über die ganze Brust. Aber irgendwie ist es ja dann schon wichtig, dass das Hemd diese Applikation hat. Mhm. Und also hier gibt es dann doch andere oder zum Beispiel Uhren, die vielleicht nicht sofort auf den ersten Blick jetzt irgendein Label oben haben, aber es ist ja offensichtlich auch hier den Leuten wichtig, dass sie diese Dinge besitzen, weil sonst würde man sie ja auch nicht verkaufen und würde man sie auch nicht sehen.
Ja, genau.
Und also es sind jetzt nicht nur wir, das ist offensichtlich ein übergreifend gesellschaftliches Thema. Und ich denke, dass das bei uns auch eben nicht, wir haben eben dieses Understatement nicht, sondern wir zeigen das offen, wir bemerken es aber auch bei anderen und wir freuen uns auch sehr, sehr offen und für andere und sagen, hey, die musst mal leichen und die ist so cool und zeig mal und räum aus und zeig mir und ich trage sie. Und
ja, genau. Ja, stimmt. Ja, aber wie kann man sich das überhaupt leisten? Reden, ich meine, vom Gehalt her, was sind denn so die Durchschnittsgehälter in Österreich? Hat man da überhaupt eine transparente Darstellung davon oder wie? Weißt du, wo man eigentlich am meisten verdient?
Gute Frage. Also in welcher Branche? IT.
Ja, natürlich in der IT.
Nein, ich weiß es nicht. Es gibt sicherlich auch noch vielleicht Forschung oder es gibt sicherlich auch andere Bereiche oder in der Metallbranche, glaube ich, verdient man auch recht gut. Aber das sind alles, also es gibt Plattformen auf dem Internet, wo du, wenn du dich einloggst, da wirst du dann eben gefragt, wie viel verdienst du? Und dann kann diese Plattform errechnen, ob du adäquat entlohnt wirst, weil die anderen Nutzer sich da auch einloggen, ihre Berufserfahrung, ihre Ausbildung einpflegen und auch eingeben, was sie verdienen, anonym. Es steht, glaube ich, 1000-mal drin, dass es anonym ist. Dazu kommen wir dann noch, warum das in diesen Kreisen sehr, sehr wichtig ist. Und dann errechnet dir diese Plattform aus, ob du ordentlich entlohnt wirst oder ob du nicht vielleicht nicht, also ob du marktkonform entlohnt wirst. So. Und weil eigentlich gibt es ja so wenig Daten.
Ja, stimmt. Ich habe auf jeden Fall online gefunden, wo es das höchste Durchschnittseinkommen gibt. Und es ist in San Francisco.
Was?
Mhm. Silicon Valley vielleicht?
Ja, das ist, ja, macht Sinn. Also ich hätte nicht auf San Francisco getippt. Ich hätte irgendwo gefühlsmäßig irgendwo in der Schweiz vielleicht.
Ja,
oder
die sind Platz
Liechtenstein
zwei.
Oder ich weiß es
Platz
nicht.
So, zwei, Platz zwei, Zürich.
Okay, ist irgendwo Liechtenstein dabei?
Liechtenstein ist nicht dabei, okay. Aber dann geht es wieder weiter mit New York, Boston, Chicago, Sydney und dann kommen wir wieder nach Europa, Oslo, Kopenhagen, dann wieder nach Australien, Melbourne und dann wieder Europa, London, 10. Platz.
Ah, okay, London.
Aber wie schaut es denn in Kopenhagen und Oslo aus?
Ja, das kann ich dir leider nicht sagen. Du mal. Also es gibt einige skandinavische Länder, wo ich weiß, das ist unter anderem Schweden, wo ich weiß, dass Gehälter offengelegt sind. Also was heißt offengelegt? Es ist jetzt nicht so, dass die Firma dein Gehalt jetzt offenlegt, sondern du bekommst eine Steuernummer, eine Personalnummer, ich weiß jetzt nicht genau, wie man das nennt, und alle deine Steuerdaten werden dem Finanzamt übermittelt und sind öffentlich einsehbar. Also dieses Gesetz hatte den Sinn, maximale Transparenz zu gewährleisten. Das ist irgendwann in den 80ern aufgekommen und man sollte einfach, also gesellschaftliche Interessen sollten immer überprüfen können, wie Menschen in Schweden finanziell behandelt werden. Also die einzigen Einschränkungen sind wirklich, wenn jemand sagt, okay, ich werde verfolgt oder es gibt gewisse Gründe, es gibt gewisse Gründe, warum zum Beispiel diese Daten anonymisiert werden, dann kann man so einen Antrag stellen. Aber grundsätzlich ist jedes Gehalt von jedem Bürger in Schweden, außer der Königsfamilie, einsehbar. Genau, also das Finanzamt weiß dort alles und sagt auch alles weiter.
Ja, das ist interessant. Genauso geht es in unserer Familie zu. Ja.
Meine Eltern sind das Finanzamt.
Ja, genau. Die wissen alles und sagen es auch weiter. Ja.
Also der größte Unterschied zwischen einem schwedischen und einem deutschen Datensammler ist eben wirklich die totale Transparenz. Es kann jede, also anscheinend ist es so, dass ein Anruf genügt und ich würde dann über deine Familie, über dich sowieso, über alle Leute das Gehalt oder das zu versteuernde Gehalt erfahren.
Okay. Ja, aber seien wir uns mal ehrlich. Bei uns, in unserem Kulturkreis, ist es das Erste, was man fragt, wenn du einen neuen Job hast. Wie viel verdienst du? Das ist der Erste. Genau, was kriegst du? Das ist die erste Frage und man sagt es frei heraus. Man redet darüber. Ja, nicht nur mit Familie, man redet auch mit Freunden drüber. Man redet mit der ganzen Stadt drüber. Gefühlt.
Ja, das stimmt wirklich. Also bei uns viel sagt man, also auch vor allem, ich kenne das auch in Bosnien, wenn ich bei meiner Familie bin, dann heißt es, mein Onkel, der arbeitet bei einer staatlichen Firma, er verdient so und so viel, die zahlen gut, das ist ein guter Job. Meine Cousine arbeitet in der Apotheke, privat, verdient schlecht und verdient so und so viel. Also da werden wirklich Gehälter
die
diskutiert.
Zahlen genannt,
und
genau.
Es wird dann auch so geredet, hey, die Bla hat gesagt, die arbeitet dort und verdient so und so viel, geh dorthin. Also man vermittelt sich auch und dadurch, durch dieses öffentliche Besprechen der Gehälter, es ist jetzt nicht so arg wie in einem Schweden, wo man das googeln kann, wo auch anscheinend auch dieser Boulevard das manchmal verwertet, negativ verwertet. Also da werden dann zum Beispiel die 10 reichsten Familien rausgepickt und ihre Gehälter und jegliche Einkommen veröffentlicht.
Ja, das ist nicht
das
so toll.
Das ist, sie sagen, investigativer und aufklärerischer Aspekt. und außerdem, die Schweden lieben ja den totalen Einblick. Also das ist quasi auch kulturell bedingt dort so. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das so in der Form gut fände. Mhm. Kann ich dir jetzt gar nicht so ad hoc beantworten. Aber bei uns ist es definitiv so, dass durch diese Transparenz, durch diese freiwillige Transparenz sicherlich auch ein Stück weit Gerechtigkeit herrscht, weil ich glaube, es gibt sicherlich, also es wird auch so geredet, da brauchst du dich nicht bewerben, weil der zahlt schlecht. Gut, das kennt man ja von hier auch, aber es wird wirklich auch in Zahlen besprochen und es werden auch Zahlen genannt. Das ist schlecht, weil so und so viel schaut daraus.
Genau, in der heutigen Situation merke ich es, dass das immer weniger wird. Also in Österreich ist es ja so, und das ist ja auch mit einer Studie belegt, der Standard hat auch darüber geschrieben, dass in Österreich ist das Gehalt ein Tabuthema. Man redet höchstens mit der Familie, ansonsten redet man mit keinem über sein Gehalt. Ich glaube, 3/4 der Österreicher reden nicht über das Gehalt. Bei uns Menschen mit Migrationshintergrund oder mit Zuwanderergeschichte ist es so, dass wir schon offen drüber reden, nur ich merke schon ein bisschen auch eine Diskretion, auch jetzt bei uns in der Community. Wir nehmen das ein bisschen so von den von Österreich an, weil man nicht gerne verglichen wird mit den anderen und weil man eben auch nicht diese gesamte Portion an Vergleichbarkeit hat, weil man kann sich ja eh nur dann mit einem anderen Migranten vergleichen. Man kann sich nicht mit einem Österreich oder mit einer Österreicherin vergleichen, weil die sagen ja nicht, wie viel sie verdienen.
Ja, ja.
Somit kommt bei uns jetzt auch schon langsam diese Diskretion rein, aber in der Familie nicht. Also dann wird ganz offen
drüber
geredet.
Ja, in der Familie sowieso nicht. Es gibt also natürlich diese Erklärung, dass man Angst hat vor Neid oder Missgunst. Entweder auf der einen Seite, dass man sagt so, hey, was, du verdienst so viel, naja, so gut bist du gar nicht oder so viel arbeitest du gar nicht und ich arbeite viel mehr und das ist irgendwie so unfair, also man möchte nicht, dass dieser Neid entsteht. Und andersherum wird es wahrscheinlich auch vielen unangenehm sein, wenn sie ein zu geringes Gehalt haben, dann die befürchten vielleicht, dass man auf sie herabblickt und sagt, hey, was, du verdienst nur und du hast nicht gut verhandelt. Also das sind auf alle Fälle definitiv Aspekte, die uns triggern oder die uns beeinflussen, warum wir über das Gehalt nicht reden möchten. Es gibt aber auch Experten, die sagen, dieses Tabu in der speziell deutschsprachigen Gesellschaft ist gut und richtig, weil wir sollten nicht darüber reden, weil den Gedanken an Geld vergiftet die Atmosphäre. Und das Argument funktioniert so, eben war noch alles okay, ich war zufrieden mit meinem Job, jetzt erfahre ich aber, dass XY mehr verdient als ich. Das ist nicht fair. Und plötzlich ist dann eben eine Unzufriedenheit da, die vorher nicht da war. Und hinter diesem Argument steht eben das interessante Verhältnis zu Wissen und Wahrheit. Also aus dem Bauch heraus würden die meisten Menschen sagen, mehr Wissen ist immer besser, als Wahrheiten zu verschweigen, aber dieses Argument zielt darauf ab, es gibt Wahrheiten, die dich unglücklich machen. Also solltest du sie vermeiden, das ist so wie ungefähr, ich werde betrogen, aber wenn ich es nicht weiß, ist es aber nicht so schlimm.
Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß, oder?
Ja, da wären wir
so
bei
in die Richtung.
Letzten Folge. Wir kommen wieder zu unserer Kategorie Balkan Heroes. Wen empfehlen wir denn heute?
Heute empfehlen wir das Kabarett von Malarina. Und zwar tourt sie mit ihrem Solo Serben sterben langsam durch ganz Österreich.
Wir werden auf alle Fälle dabei sein. Wir hatten schon das Vergnügen, Malarina sowohl persönlich kennenzulernen, als auch uns eine Show von ihr anzusehen. Es war großartig. Wir haben Tränen gelacht. Es ist sehr selbstironisch. Es ist einfach eine entzückende Darstellung. Sehr kritisch. Zynisch. Es sind alle Satire-Elemente vorhanden. Wir haben es geliebt.
Auf jeden Fall. Und ich habe auch was dazugelernt. Sie redet über Geschichte, über die Tito-Zeit. Sie redet darüber, wie die Serben oder Menschen mit Migrationshintergrund sich integrieren wollen und welche Hoppalas ihnen dabei passieren. Also extrem lustig einfach.
Und ich muss an dieser Stelle sagen, wirklich nicht nur lustig für jemanden mit Migrationshintergrund, sondern es saßen im Publikum sehr, sehr viele Österreicherinnen, was ich dann später bemerkt habe, und die fanden das auch alles super. Und ich merke auch, sie hat schon heuer auch einige Preise gewonnen, also ist medial, wird sie immer größer und größer. Ich bin immer voll stolz, wenn Balkan People es schaffen und auch auf diese Künstlerin. Ihr könnt ihr auch auf Instagram folgen, da gibt es, also falls wir euch jetzt nicht überzeugen konnten, da gibt es immer wieder kurze Reels aus ihrem Programm, um einen kurzen Geschmack ans Programm zu erhalten. Also ich kann es auf alle Fälle empfehlen. Meinen Humor trifft sie zu 100%.
Auf jeden Fall.
Also Malarina, let's meet in Salzburg. Nela, warum sollten wir trotzdem über Geld reden?
Naja, wenn es uns unzufrieden macht, uns mit anderen zu vergleichen, ist es trotzdem besser, die Wahrheit zu wissen, finde ich.
Ja.
Und je mehr wir darüber wissen und je breiter das wird, um je transparenter alles wird, umso mehr können wir in Richtung Gleichberechtigung, Gleichstellung gehen. Ich meine, wir kennen doch eh das ewige Thema mit der Gender Gap. Oder mit der, oder wie heißt
das? Gender Pay Gap.
Ja. Genau, Gender Pay Gap. Das könnte man minimieren dadurch, wenn man einfach immer ein bisschen offener und direkter an diese ganze Sache herangeht.
Ja, ich kann mich 1000%ig anschließen mit deiner Meinung. Also ich bin auch der Meinung, dass das Offenlegung von Gehältern Vorteile nach sich bringen würde, also mit sich bringen würde. Und man darf das jetzt auch nicht negativ, also ich finde, man als Unternehmen sollte man das eventuell gar nicht negativ finden, sondern ich kann mich vielleicht als Unternehmen in der Wirtschaftswelt als besonders geil präsentieren und sagen, hey, schaut so her, ich zahle meine Mitarbeiter gerecht und ich zahle sie auch fair. Also es gibt keine Gender Pay Gap. Ich zahle weiblich und männlich genau gleich viel ihrer Leistung und also ihrer Leistung entsprechend und es gibt hier keine Unterschiede. Also ich glaube schon, dass es hier auf alle Fälle etwas Positives sein kann und auch eben Missstände beheben kann. Weil wenn ich merke, natürlich ist es Arbeitgeber könnte der Fall auftreten, dass jemand vielleicht langjährig im Unternehmen ist und dann feststellt, naja, ich leiste das und jenes und jetzt kommt jemand und verdient vielleicht das Doppelte als ich und das empfinde ich als besonders unfair. Ja, das kann natürlich sein, dass dieser Druck entsteht, aber wo ist das Problem, wenn wir sagen, wir wollen, dieser Druck könnte auch wirklich das Ganze beheben und eine Fairness herbeiführen? Ich glaube, dass genau dieses Verhalten alle anderen Unternehmen auch unter Druck setzen würde, diese Gehälter offen zu legen. Man müsste da jetzt auch nicht die echten Klarnamen verwenden, sondern man könnte sagen, bei uns verdienen Leute mit so einer Zugehörigkeit so und so viel. Also man könnte ja auch statistische Daten veröffentlichen. Ich glaube, das allein schon würde, und natürlich ebenso mit männlich und weiblich etc., ich glaube, das allein schon wäre ein wichtiger und definitiv richtiger Schritt, um hier die Gender Pay Gap auch zu minimieren. Also hier allein schon aus dem Grund finde ich das auf alle Fälle fair. Und auch natürlich also aus der Sicht von Arbeitnehmern, Bewerbern, auch einfach um die Unternehmen entsprechend zu bewerten, weil oft hat man auch den Eindruck, ach, das ist eine Branche, die zahlen sicher nichts. Und das weiß ich zum Beispiel, dass das ganz oft nicht so ist, dass das oft so die öffentliche Meinung ist. Und das könnte man zum Beispiel durch sowas auch besänftigen oder auch Leute dazu bringen, sich für ein Unternehmen zu interessieren, die vielleicht genau aus dem Grund vorher nicht genauer hingeschaut hätten.
Du hast vorhin erwähnt, dass es da ein Tool gibt, wo ich nachschauen kann, wie viel jemand verdient in derselben Branche oder mit derselben Position wie ich.
Genau.
Wo gibt es denn dieses Tool?
Kununu.
Ah.
Ja, also wenn ihr euch auf Kununu, ich mache jetzt unfreiwillig Werbung für Kununu, aber wenn ihr euch einloggen wollt, dann könnt ihr gewisse Daten von euch preisgeben, sei es jetzt Alter, Geschlecht, aber auch eure Ausbildungen, Berufserfahrung etc. Und die Branche natürlich, wo ihr tätig seid und euer Gehalt. Das wird auch anonymisiert für diese Auswertung verwendet. Dann spuckt euch dieser Barometer aus, wo ihr euch befindet, in welchem Bereich und ob ihr unter Anführungsstrichen fair entlohnt seid. Also und wie viele, also das wird, ich glaube, das ist so ein Barometer, so und so viele verdienen in der Branche, in der Position mit den gleichen Erfahrungen weniger als sie und so viel Prozent verdient mehr als du in der Position etc. Also es ist
interessant,
wirklich
ja.
Interessant, weil wenn man zum Beispiel im untersten Drittel ist, dann könnte man sich ja vielleicht fragen, ob man nicht falsch bezahlt wird. Oder
ja, auf so. Jeden Fall sehr wichtig für Einsteiger ins Berufsleben, weil woher soll ich denn wissen als frischer Student, wie viel denn jemand überhaupt verdient in dieser Branche? Und wichtig auch für Frauen, die sich da auch testen lassen können, wie sie das klingt. Aber
ja. Auf alle Fälle, also ich bin total bei dir. Also auch das hat, also ich hab das auch schon ein paar Mal ausgewertet und auch um zu sehen, passt das oder passt das nicht? Ist das marktkonform am Ende des Tages? Heißt es ja das. Sicher gibt es Branchen, die zahlen besser per se, aber es ist sicherlich auch ein Tool, um auch als Jobeinsteiger zu sehen, was man erwarten kann, beziehungsweise auch vielleicht, wo man sich hinentwickeln kann mit einer gewissen Seniorität. Also ich kann, das ist auf alle Fälle positiv.
Genau, für Gehaltsverhandlungen dann auch in dem Sinne.
Genau. Genau. Ja, dürfen wir über Geld reden? Kannst du einen Eindruck geben, wie oft wirst du von Balkan-People gefragt, wie viel du verdienst und wie oft passiert dir das bei Österreichern? Kannst du das irgendwie trennen?
Ja, also ich wurde bis jetzt von keiner Österreicherin oder Österreicher gefragt, wie viel ich verdiene. Okay, ich kann mich an keinen erinnern, der mich das gefragt hat. Von unseren Leuten, ja, werde ich nonstop gefragt, ehrlich gesagt. Also das ist so die erste, zweite, dritte Frage. Was machst du und wie viel kann man dort verdienen in diesem Unternehmen?
Was kriegst du und wie lange bist du dort? Und ja, also es ist wirklich eine sehr, sehr ehrliche Auskunft, die man auch bekommt. Auch wenn es einem nicht so gut geht. Also man würde, was ich schon merke, bei Österreichern ist das so, wenn man jetzt auch in einem Unternehmen ist, was vielleicht jetzt nicht gerade super ist, man hat diese Treuepflicht dem Arbeit gegenüber zu sagen, das ist ein gutes Unternehmen, also zumindest mal wirklich, wenn man, es sei denn, jetzt sind jetzt wirklich gute Freunde, aber man würde Bekannten definitiv ein positives Bild vom Unternehmen zeichnen. Bei uns ist das nicht so. Genau. Also wenn ich jemanden auf der Straße treffe, den ich dreimal getroffen habe und ich frage, hey, wie ist denn dein Chef und der ist nicht gut, dann erfahre ich das. Ja. Komm ja nicht zu uns. Wir zahlen nichts.
Genau.
Ich verdiene so und so viel.
Genau. Trifft jetzt aber nicht auf unser Unternehmen.
Definitiv. Ja, genau. Wir sind noch immer dort und glücklich.
Genau.
Ja, also sehr, sehr spannend auf alle Fälle diese gehaltlichen und statussymbolischen Aspekte, die es bei unterschiedlichen Kulturen gibt. Also da habe ich auch schon einige Unterschiede festgestellt. Ich muss sagen, jetzt wo wir darüber reden, ich habe schon einige Österreicher nach dem Gehalt gefragt und es war so ein bisschen ein Fettnäpfchen. Es war nicht so, das darfst du mich nicht fragen, aber ich habe schon auch gemerkt, das ist keine Frage, die sie oft gestellt bekommen haben oder standardmäßig gestellt bekommen. Und
ja, also sie reagieren entweder mit, sie haben es nicht gehört oder sie nennen eine Spanne, das habe ich auch schon gehabt.
Oder sie sagen es aber so, kommt drauf an, welche Prämie, Sonderzahlung und Dings und das weiß ich jetzt. Manche sagen so, ach, ich habe das jetzt gar nicht zu 100% im Kopf. Also auch das hatte ich schon. Also, aber die meisten haben es schon gesagt, aber wie schon gesagt, ich muss auch wirklich enge Freunde da ausnehmen, aber bei uns ist es tatsächlich so, wenn ich jetzt irgendeinen Bekannten, den ich dreimal auf der Straße gesehen habe, nach seinem Gehalt fragen würde, würde er mir das ohne Wenn und Aber sagen und ohne, dass irgendein komisches Gefühl zwischen uns entsteht.
Hey, das wäre doch voll das coole Video. Wir machen einfach so ein Videodreh und fragen Passanten nach ihrem Gehalt draußen und nehmen die Gesichter auf.
Entschuldigen Sie. Wie viel verdienst du? Netto? Brutto? Was? Nur?
Genau. Oder ohoho, das ist aber viel.
Oh la la. Ja, spannendes Thema. Ich wäre auf alle Fälle für eine Offenlegung der Gehälter, vor allem in Unternehmen. Ich glaube, dass das vor allem für uns Frauen gut wäre, um auch gewisse Gender Pay Gaps zu schließen, zu minimieren zumindest. Und ich glaube auch, dass das über kurz oder lang auch der Markt bringen wird. Bin ich überzeugt, ja.
Wie sieht es bei euch aus, Statussymbole? Die Frage nach dem Gehalt, gebt uns Feedback. Wir freuen uns auf eure Kommentare.
Hört uns weiterhin zu, schaltet ein, wenn es wieder heißt, Balkanbrille auf.